Amén. So, schön euch zu sehen. Wir machen heute mal was Neues. Habt ihr eure Bibeln dabei? Ob digital oder gedruckt? Die dürft ihr gerne jetzt rausholen. Und falls digital ist, vielleicht ist es ja gut, nochmal auf stumm zu schalten oder dass wir gleich nicht noch Anrufe zwischendurch hier haben oder irgendwelche Sounds. Ich denke, manche kennen noch die alten Zeiten, wo man seine Bibel dabei hatte. Und ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht, das mal zu beleben, und heute werden wir das mal so machen. Und vorne könnt ihr dann teilweise mitlesen und mit die Bibelstellen sehen. Befreit vom Geist dieser Welt, Teil 2. Für die Übersetzer, ich hatte das auch nochmal geändert in Church Tools und mein handgeschriebenes Skript reingelegt und die Folien rausgenommen, nur dass ihr euch vielleicht, falls ihr euch da nochmal wundert. Ja, ich werde in der Hoffnung für alle Übersetzung heute lesen, was ich ja auch sonst oft getan habe, aber ich habe jetzt heute hier nicht verschiedene Bibelübersetzungen, wie ich sonst in die Folien ja auch eingebaut habe. Befreit vom Geist dieser Welt. Teil 1 hatten wir letzte Woche, aber wenn du heute dazu kommst und du warst letzte Woche nicht da, ist es nicht schlimm. Du kannst die Predigt auch so verstehen. Und wir sind ja vom Kirchenjahr her immer noch von Pfingsten herkommend. Das war das große letzte Ereignis, dass Jesus in den Himmel gefahren war und dann an Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen hat auf alles Fleisch. Eine Prophetie des Propheten Joel hat sich erfüllt. Petrus hat das gepredigt. Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist in Jerusalem und sie durften dann in einer neuen Dimension leben. Das Gute daran ist, dass nun jeder Mensch, der sich öffnet und Jesus Christus als Herrn annimmt und gereinigt wird durch das Blut von Jesus und das auch glaubt, in der Lage ist, den Heiligen Geist zu empfangen und im Heiligen Geist zu leben. Und das ist eigentlich nicht eine besondere Art des Christseins für bestimmte Konfessionen oder Denominationen gedacht, sondern eigentlich ist das der Standard. Eigentlich ist das das Normale, sodass wir auch so leben können, wie es Gott gefällt, und dass wir auf dem Weg sind und in der Nachfolge Jesu sind und dass wir dazu eben auch befähigt werden und dass wir es eben nicht tun aus eigener Kraft in gesetzlicher Anstrengung und ich muss das irgendwie schaffen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, ne, gesetzlich will ich ja nicht sein, dass wir dann eben abkippen in eine, naja, dann ist ja alles nicht so schlimm und dann kann ich ja tun, was ich will. Und unser Gott ist ja so ein lieber alter Mann im Schaukelstuhl da im Himmel und der sagt, ist alles egal und leb mal, wie du möchtest. Nein, nein, nein. Jesus hat gesagt, dass die Gebote Gottes hat er nicht aufgelöst. Die gelten immer noch. Wir sollen Menschen nicht umbringen. Wir sollen sie nicht belügen. Wir sollen nicht neidisch sein. All diese Dinge. Aber wie ist denn nun der richtige Weg? Der richtige Weg ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Aktuell, täglich, ist der Geist Gottes in uns, den Gläubigen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns. Natürlich ist das geheimnisvoll, das kannst du dann naturwissenschaftlich nicht nachweisen. Aber Menschen, die gläubig sind, die kennen das. Mehr oder weniger, dass Gott uns hört, dass er bei uns ist, dass er uns stärkt. Und es ist möglich, was das angeht, immer noch tiefer zu kommen im Glauben. Immer noch vertrauter zu werden mit Gott. Das ist möglich. Und wenn das passiert, ist es eben der Heilige Geist, der das tut. Ich lese nochmal die zwei Stellen aus der Apostelgeschichte, die ich letzte Woche einleitend schon las, weil ich nochmal da anknüpfe an letzte Woche. Zunächst mal Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 46. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. So, wie ich letzte Woche schon sagte, die Gläubigen waren tief berührt. Die Fülle des Heiligen Geistes äußerte sich in vielem, in Freude, in einer tiefen Anteilhabe aneinander. Sie öffneten die Häuser füreinander. Sie feierten Jesus, indem sie auch das Abendmahl feierten. Und ihre Herzen sind sehr geweitet worden, auch Dinge zu teilen, ja bis hin zum materiellen Besitz. Also ich finde es so großartig, wie uns das hier beschrieben ist. Und in Kapitel 4 der Apostelgeschichte, die Verse 32 bis 37, das ist also ein bisschen später als der Text, den wir eben lasen, sehen wir nochmal, noch vertieft und noch klarer und sogar mit einem besonderen Beispiel, wie diese Freisetzung des Herzens bewirkte, dass sie Bürger des Reichs Gottes waren, dass sie dankbar waren, dass sie in Jesus alles haben und dass sie bereit waren, Dinge zu teilen, ja sogar materiellen Besitz. Vers 32 aus Kapitel 4. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Und jetzt, ein Mann wird besonders hier genannt, Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. So, das war nicht Kommunismus, das war nicht Zwang, das kam innen aus dem Herzen heraus. Und das wird uns hier berichtet. Weil sie nämlich im Reich Gottes lebten und zu Hause waren, waren sie so frei. Sie wussten, Gott versorgt mich. Und der Heilige Geist tröstet mich und er wird mich nicht im Stich lassen. Sie haben sicherlich auch ihr Geld gut verwaltet. Und manche bekamen eben den Impuls, so stark etwas zu geben für die Gemeinde und konkret für Menschen, die es brauchten. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und mit euch anschauen aus dem Titusbrief, Titus Kapitel 2, die Verse 11. Okay, schreibt es nicht mehr. 11 bis 14. Titusbrief, okay. Wo ist der Titusbrief? Im Neuen Testament, richtig. Und dann kommen diese Briefe alle mit den T's, ne? Thessalonicher 1 und 2, Timotheus 1 und 2 und dann kommt der Titusbrief. Kapitel 2, 11 bis 14. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Gottes Gnade ist sichtbar geworden, okay? Das ist immer die Herausforderung, die Sichtbarkeit. Das Allermeiste, was wir leben im Glauben, ist eben unsichtbar. Deswegen sind wir gläubige Menschen. Wir leben im Glauben an etwas, was wir nicht vor Augen haben, aber was wir mit den Augen unseres Herzens begreifen können. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. So, was bedeutet das? Jesus. Jesus ist die Gnade Gottes und Jesus Christus wurde damals sichtbar. Er ging als Mensch über diese Erde und Menschen konnten die Gnade Gottes sehen in der Gestalt von Jesus. Das ist die Gnade Gottes. Und wir können Jesus so nicht sehen, aber wir haben halt Berichte, wir haben Augenzeugenberichte, wir haben es sogar schriftlich in der Bibel. Es ist historisch sehr stark belegt, dass das so war und das glauben wir. Diese Gnade Gottes, sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Okay? Selbstsüchtige Wünsche. Okay? Haben wir ja als Christen gar nicht mehr, oder? Na, getauft, da ist schon alles weg, oder? Oder üben wir noch? Lernen wir noch? Ich würde sagen, ja, wir üben noch, wir lernen noch. Wir werden verwandelt in Menschen, die sich von ihren selbstsüchtigen Wünschen trennen können. Und jetzt Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Okay, wir sind sein Volk. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir sind damit hineingekommen. Und was ist der nächste große Schritt, den wir erwarten? Was ist der große nächste Meilenstein, der kommen wird im Kalender Gottes mit dieser Menschheit? Es ist, dass Jesus Christus erscheinen wird mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und das heißt, er wird wieder sichtbar werden für alle Menschen. Das ist die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder. Und dieser Begriff ist nicht falsch, aber ich mag auch sehr den Begriff, er wird erscheinen, er wird offenbar werden, weil der Begriff Wiederkehr, der wie gesagt richtig ist und einen Aspekt sehr betont, hat für mich aber eine Nuance, die ich immer gern innerlich noch korrigiere. Er ist ja nicht weg, er ist ja da. So, die Wiederkunft Jesu bedeutet ja nicht, dass er nicht da ist. Er ist ja sogar jetzt hier. Er ist hier. Wir sind in seinem Haus. Es ist seine Gemeinde. Er ist das Haupt. So, er ist ja hier. So, deswegen ist er in gewissem Sinne, er ist weggegangen, dann hat er den Geist ausgegossen und im Heiligen Geist ist er gegenwärtig, aber eben unsichtbar. Und diese Unsichtbarkeit ist mit einer der größten Herausforderungen, die wir haben. Aber es ist der Plan Gottes, weil er möchte Menschenherzen erobern. Er möchte, dass Menschen ihm das Leben anvertrauen. Und wenn er ganz massiv öffentlich jetzt hierher wäre, wir könnten nicht mehr glauben. Menschen würden nicht eingeladen, ihm zu vertrauen, weil sie hätten keine Wahl mehr. Dann ist keine Wahl mehr, dann ist Sichtbarkeit, dann ist es einfach da. Und dieser Zeitpunkt wird kommen und das wird auch bedeuten, dass alle ihre Knie beugen werden vor ihm. Auch die ihn geleugnet haben, auch die ihn nicht wahrhaben wollen, die ihn verdrängt haben, dann werden alle ihre Knie beugen. Und vielleicht ist der eine oder andere da oder am Stream und sagt, na, aber bei mir wird das nicht so sein. Es wird so sein, wenn Gott in seinem ganzen Glanz und in seiner ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit und seiner Reinheit sichtbar wird, gibt es keine andere Wahl mehr, als die Knie zu beugen und anzuerkennen, dass er Gott ist. So wird es kommen. Aber nun sind wir in dieser Zwischenphase. Wir sind schon im Reich Gottes als gläubige Leute. Wir sind schon Bürger des Reiches Gottes. Wir gehören zu seinem Volk, wie wir gerade gelesen haben. Das ist schon Realität. Aber die Fülle dessen steht noch aus. Und so leben wir also in dem. Und deswegen ist uns der Heilige Geist gegeben. Weil ohne den Heiligen Geist würden wir gar nichts wahrnehmen. Jetzt in dieser Zeit, in der wir sind. Wir würden gar nichts wahrnehmen von Jesus, gar nichts wahrnehmen vom Reich Gottes. Gebete wären irgendwie gesprochene Worte in einer völligen Ungewissheit. Hört mich irgendjemand? Interessiert das jemanden? Ja, ich denke mal ganz doll positiv, da muss es doch einen Gott geben, der mich hört. Wir als Gläubige sind eingeladen, in einer viel tieferen und realeren Dimension zu leben, dass wir nicht ständig zweifeln, hört mich überhaupt jemand, sondern wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Gott ist da. Er hört mich. Er liebt mich. Er ist für mich. Er ist interessiert an mir. Er hilft mir. Ja, ich weiß, auch da kann man manchmal Zweifel haben. Ja, ich weiß, wir gehen auch mal durchs tiefste Tal. Ja, es gibt Anfechtung, es gibt Versuchung, es gibt Zweifel. Wir müssen es deutlich auch sagen, damit nicht Christen verunsichert sind, die denken, aber mir geht's gerade nicht so. Ja, es gibt diese Phasen. Es gibt auch die Stimme des Bösen, die uns Dinge einreden will. Und das ist ja mit die Hauptmethode des Teufels, ist ja Zweifel zu sehen. Aber manchmal ist der Zweifel auch in uns begründet, weil wir noch nicht so gefestigt sind. Aber wenn wir dann sagen, Gott, hilf mir. Komm, Heiliger Geist, sei mein Helfer. Dann kommt er und er hilft uns. Und er baut uns auf und er stärkt uns. So, wir trennen uns von den selbstsüchtigen Wünschen und wir sagen, ich lebe für Gottes Königreich, als sein Bürger, als sein Kind. Und das bedeutet eben auch, diese Sicherheit in Gott bedeutet, ich kann geben, ich kann teilen, ich kann mich für andere Menschen interessieren, ich kann etwas investieren, wo ich noch nicht direkt weiß, was ich dafür bekomme, aber ich glaube, ich werde gesegnet sein, weil ich meinem Gott vertraue. Und wie viele Zeugnisse gibt es, die das bestätigen? Schauen wir nochmal eine Bibelstelle an. Hier geht es nochmal ums Geben. Aber dann wollen wir auch nochmal das Thema etwas weiten. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. 2. Korintherbrief 9, 6 bis 8. Ich bin davon überzeugt, schreibt der Apostel Paulus, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Wow, was für eine gewaltige Aussage. Und was ich hier betonen möchte ist, nicht aus Pflichtgefühl. Nicht aus Pflichtgefühl. Interessant. Aber haben wir denn nicht Pflichten als gläubige Leute? Gibt es denn nicht Regeln und Dinge, die wir tun müssen? Ganz spannende Frage. Ganz spannende Frage. Und ich selber bin da auch schon so eine gewisse Reise durchgegangen. Nennen wir mal direkt nochmal den Zehnten. Ist der Zehnte eine Pflicht für die Christen, für uns als Gläubige, oder ist es das nicht? Da müssen wir uns die Frage stellen, in welchem Bund leben wir denn? Es gab den alten Bund, Abraham, Mose und so weiter, durch Mose kam das, und da war das schlichtweg Pflicht. Jetzt sind wir in dem neuen Bund, den Jesus geschaffen hat durch sein Blut, wir leben im neuen Bund. Und wie ist es jetzt? Ist es Pflicht oder nicht? Ich glaube, manche von euch denken jetzt, hoffentlich sagt er Pflicht. Und ich glaube, manche von euch denken, hoffentlich sagt er nicht Pflicht. Nun, das Spannende ist, dass Gott eigentlich viel riskiert und zu dem Wesen, sein Wesen betont, und sein Wesen ist Liebe. Er ist die Liebe. So, was er möchte, ist, dass wir mit ihm leben und aufgrund der Liebe, die wir von ihm empfangen haben und täglich empfangen können, dass wir sagen, ich liebe dich auch und ich gebe gerne dir. Überleg doch mal, falls du verheiratet bist, wie ist es in deiner Ehe? Bist du in deiner Ehe aufgrund von Pflicht oder aufgrund von Liebe? Und ich denke, auch da denken wir jetzt so, okay, aber wenn doch alles so frei ist und wenn das irgendwie nicht mehr Pflicht ist, oh, das ist doch gefährlich, oder? Was kann man da für Gedanken kommen? Okay, wie ist deine Ehe gestartet worden? Irgendwann, hoffentlich, hast du gesagt, vor Gottes Angesicht, ich will dir mein Leben lang treu sein. In guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, der Start war doch zumindest freiwillig, oder? Zwangsehe haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Und eigentlich ist das auch immer wieder der Grund, wo Gott uns hinführen will. Die Basis unserer Beziehung mit Gott ist doch freiwillig, oder? Weil das Wesen der Liebe braucht Freiwilligkeit. Und ich weiß nicht, wie du innerlich gestrickt bist. Also ich kenne das von mir, als ich junger Christ war, dass ich manchmal Angst hatte vor mir selbst, wenn Dinge zu frei werden, ach du meine Güte, dann mache ich das nachher nicht mehr. Und das will ich ja nicht, ich will ja das Gute tun. Also gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir gesagt habe, den Zehnten geben ist Pflicht für mich. Und das habe ich mir gesagt. Und damit habe ich gut gelebt. Vielleicht bist du auch so an diesem Punkt. Vielleicht denkst du, zu viel Freiheit wäre nicht gut. Dann traue ich mir nachher selbst nicht. Dann ist es okay so. Paulus schreibt hier, nicht aus Pflichtgefühl, weil wo Gott uns hinbringen möchte und was er vertiefen möchte, ist, dass wir sagen, ich liebe dich, Gott. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles, was ich habe. Heiliger Geist, leite mich. Wie viel soll ich geben? Und ich möchte nochmal betonen, dass das Zehntengeben ein guter Grundsatz ist. Aber es ist nicht unsere Eintrittskarte in das Reich Gottes. Wir können gar nichts bezahlen, um dann irgendwie zu sagen, so Gott, und jetzt stehst du in meiner Pflicht. Ich habe bezahlt und jetzt will ich hier auch was kriegen für das, was ich bezahlt habe. Okay, versteht ihr? Deswegen ist es im tiefsten Kern eben nicht Pflicht. Weil wir können Gott zu gar nichts zwingen. Wir können ihn nicht kaufen. Wir können ihn nicht bezahlen und sagen, nun musst du aber. Aber wenn ich von dieser Freiheit spreche, dann eben, wo stehst du? Was ist dein nächster Schritt? Wenn du sagst, okay, ich gebe nicht aus Pflichtgefühl, dann hör auf den Heiligen Geist, was er dir sagt. Und der Heilige Geist möchte uns hineinführen in ein Leben von immer mehr Hingabe und immer mehr weniger Selbstsucht und immer mehr Hingabe in allen Bereichen unseres Lebens. Und so werden wir auch das größte Glück finden, was es gibt. Ich nenne mal kurz das Beispiel, wie lebe ich das denn? Schon lange als Christ und den Zehnten als Regel für mich. Nun, bei mir ist es so, ich unterscheide, und ich gebe es jetzt ein Beispiel, wie ich es lebe, ich unterscheide in meinem Leben und in der Nachfolge Jesu zwischen Opfer, Almosen und Zehnten geben. Ja? Drei Dinge. So gehe ich mit meinen Finanzen um, mit meinem Besitz, meinem Geld und Gott hat mir eine wunderbare Frau gegeben, die auch das teilt. Das macht es natürlich viel einfacher für Menschen, die zum Beispiel verheiratet sind mit jemandem, der nicht Jesus nachfolgt. Da muss man natürlich dann irgendwo das mal durcharbeiten. Wie passt das? Wie geht das? Was kann ich entscheiden? Und wo darf ich aber auch meinen Partner nicht zu etwas zwingen, was er ja gar nicht glaubt? Opfer. Opfer sind Opfer, die man gibt, zum Beispiel Missionaren oder wenn man ein Kind in einem Waisenheim unterstützt oder. Also es sind Opfer. Opfer, ja, wir sagen oft im Gottesdienst, wir sammeln jetzt die Kollekte ein, aber an dieser Stelle möchte ich bewusst Opfer sagen, weil Opfer bedeutet, ich opfer etwas. Ja? Im Vertrauen, dass Gott mich segnen wird und mich nicht hängen lassen wird. Aber ich opfer. Es ist, ich habe dann weniger. Man muss das ehrlich mal sagen, ja. Wenn ich etwas weggebe, habe ich ja erstmal weniger. Aber Opfer sind dafür. Almosen, davon hat Jesus gesprochen, in Matthäus 6 zum Beispiel. Und Almosen ist für Bedürftige. Und ich lebe das Almosengeben so, das sind spontane Dinge. Das sind kurzfristige Dinge, wo ich ja, jemanden sehe in der Fußgängerzone, der bettelt und dann gebe ich oder gebe auch nicht. Lasse ich mich leiten. So Almosen ist das, wo Jesus auch gesagt hat, deine rechte Hand soll nicht wissen, was deine linke tut. Okay? So dieses, keiner soll das wissen, bezieht sich streng genommen auf Almosen, nicht unbedingt auf Opfer oder Zehnten. Ja? So, und der Zehnte ist 10% meiner Einnahmen und ich gebe sie Gott. Und warum gebe ich sie Gott? Nicht aus Pflichtgefühl, und nicht, weil ich mir irgendwas erkaufen kann, aber weil ich sage, Heiliger Geist, du hast mir so viel Gottvertrauen gegeben und du hast mich so frei gemacht und du wirst mich versorgen. Und deswegen schlage ich einen Flock ein und sage 10%, Mammon, du kannst mich mal. Mammon ist eine böse Macht, die uns an Geld und Besitztum ketten will, die uns unfrei macht, die erstmal gut klingt, aber die uns dann dahin führt, dass wir uns unser Leben darauf bauen, auf das, was wir besitzen. Und da hat Jesus ja gesagt, naja, es gibt Dinge, die werden von den Motten zerfressen und es gibt andere Dinge, die rosten. Und jetzt können wir noch ganz andere Dinge hier nennen, ja, von Geldentwertung zum Beispiel oder dass Dinge nicht mehr den Wert haben, wo man mal dachte. Das bedeutet nicht, dass wir nicht sparen können. Das bedeutet nicht, dass wir Eigentum besitzen können. Aber die Frage ist, worauf ist mein Vertrauen gesetzt? Worauf vertraue ich? Ich vertraue auf Gott. Und deswegen, den Zehnten gebe ich. Und nicht, ich sage es nicht, um mich zu rüben, aber ich sage es als ein Beispiel. Und ich sage so, das steht mal schon mal fest. Jeden Monat, erstmal geht der sofort weg und Gott wird mich tragen und wird mich segnen. Und damit sage ich, Mammon, du kannst mich mal. Ich werde nicht dahin gehen, dass ich nur auf mich vertraue und meine Arbeitsleistung und irgendwie meine Rente, die irgendwann kommt und so weiter. So, das ist eine ganz, ganz große Freiheit. Galater 5, Vers 13. Wir verlassen jetzt das Thema Finanzen und Besitz und weiten das Ganze nochmal etwas aus. Was tut der Heilige Geist? Wie wirkt er in uns? Brauche einen kleinen Moment hier, gleich haben wir es. Seht ihr das? Ja. Gut, ich habe hier gerade den Frame nicht mehr. Das verstehen aber jetzt nur weniger hier. Obwohl ich das gerade verschiebe. Ich weiß nicht, Elias, ob du hier nochmal mir helfen kannst. Der Frame ist weg. Und hier ist jetzt dieser Name, den ich löschen will, aber den kann ich auch nicht löschen. Ah, der Frame ist da. Okay. Ja. Gut. Galater 5, 13. 25. Habt ihr es in euren Bibeln? Ich sage euch, das ist vielleicht heute ungewohnt und irgendwie auch ein bisschen anstrengend, aber ich sage euch, auf Dauer ist es eigentlich ein großer Segen, weil man in seiner eigenen Bibel schaut und vielleicht auch damit wieder vertrauter wird. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Frei zu sein durch Christus. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Interessanter Einschub hier von Paulus. Also es ist möglich, auch für gläubige Leute wie wilde Tiere sich zu verhalten und neidisch zu sein und so mit dem anderen umzugehen, dass das Gegenüber sich fühlt wie, oh Hilfe, da fällt jemand über mich her, der frisst mich gleich noch auf. Das ist natürlich bildlich hier gemeint, aber ich glaube, wir kennen vielleicht so Situationen. Ja? Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, okay? Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, und das will er, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Okay? Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, selbstsüchtige Wünsche zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Und das ist eine Aufgabe, die wir also haben in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, ja, die Natur, wie wir aufgewachsen sind, die gefallene Natur, eigensüchtig, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Wow, massive Aussage hier von Paulus, oder? So, da ist also ein Kampf. Das Gegenteil. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Wow. Hoffnung für alle Übersetzung, ist aber richtig gut übersetzt. Wir haben das ja in älteren Übersetzungen, da ist ja von Fleisch und Geist die Rede. Das ist, was wörtlich Paulus geschrieben hat. Aber diese Aussage war schon atemberaubend für mich auch nochmal, als ich das neulich in meiner Bibellese las. Der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Wow. So, wenn du möchtest, Heiliger Geist, was ist dein Wille, wie wirkst du und so, wenn du darüber nachdenkst, es ist ja ganz viel, was er wirkt, aber interessanterweise sagt er, nö, das dulde ich nicht. Das ist nicht Reich Gottes. Das ist nicht das Wesen des himmlischen Vaters. Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus uns Menschsein vorgelebt hat. Und wisst ihr, was so gut daran ist? Es ist natürlich manchmal hart für uns, wenn der Heilige Geist uns das zeigt und wir dann das hoffentlich bereuen und dass wir dann hoffentlich nicht nur bereuen, sondern auch Gott um Vergebung bitten und dass wir dann bitten, komm, fülle mich, Heiliger Geist, dass ich es wieder richtig machen kann. Aber wisst ihr, was daran so gut ist? Hier wird ja auch beschrieben, wie reich Gottes Kultur ist, wie reich Gottes Atmosphäre ist. Und hier wird letztlich beschrieben, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und hier wird beschrieben, wie die Ewigkeit sein wird. Die Ewigkeit wird sein, wir werden lauter Menschen sein, die nicht mehr selbstsüchtig sind. Und könnt ihr euch das vorstellen? Wie alle miteinander höflich sind und einander helfen und unterstützen. Und so wie man auch hier, jetzt sind wir halt mal ein bisschen weg von Finanzen und Besitz, so wie man also eine Haltung hat für den anderen, haben wir keine Angst mehr, aber wo bleib ich? Wer kümmert sich noch um mich? Nein, schon ist jemand da, der sich auch um uns kümmert und uns Liebe schenkt. Und für uns ist, das wird, wenn Jesus wiederkommt, auf jeden Fall komplett so sein. Und das ist auch ein Grund, warum es Menschen gibt, die werden nicht dabei sein in Gottes neuer Welt, weil sie das nicht wollen. Nein, sie wollen selbstbestimmend, selbstsüchtig ihre Dinge machen, ihren Kopf durchsetzen. Und dann sagt Gott, okay, dann ist es eben so. Das ist Menschenrecht, ja? Das passt zu den Menschenrechten. Keiner wird gezwungen sein, so zu leben, aber wir sind eingeladen. Und ich sag mal, wir üben eigentlich hier schon, ja? So, wann kommt Jesus wieder? Das weiß keiner. Aber überleg mal gerade, wie alt du bist und jetzt rechne mal hoch, so auf circa 80 Jahre, plus minus, vielleicht wirst du 90, vielleicht auch 100. Aber guck mal, da kannst du mal hochrechnen, wie lange es noch ungefähr dauert, bis du erleben wirst, dass Jesus da ist, zumindest für dich. Wenn du hier die Augen für immer zumachst, dann bist du da. Und dann eben in diesem wunderbaren Reich, wo das dann gilt, wo es nicht mehr die Selbstsucht gibt. Beide kämpfen gegeneinander, ich lese weiter in Galater, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt, okay? Wir tun es noch nicht immer ungehindert. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Genau, nicht Pflicht, sondern Liebe und Freiwilligkeit. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Und jetzt listet Paulus einiges auf, was wohl auch in der Gemeinde da noch war, wo er geschrieben hat. Sexuelle Unmoral, sittenloses, ausschweifendes Leben, Götzenanbetung, abergläubiges Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltung. Das bestimmt dann das Leben, wie auch Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es euch schon oft gesagt und warne euch hier nochmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist es bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt von ihm bestimmen lassen. Okay, das ist, was der Heilige Geist wirkt, was er in uns tut. Er macht uns frei, anderen zu dienen. Jesus hat davon gesprochen, vom Heiligen Geist. Und da möchte ich jetzt so Richtung Praxis auch kommen für uns. Jesus hat in Johannes 7 davon gesprochen. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und jetzt wird's praktisch. Und jetzt ist hier die Rede von Trinken. Okay? Vom Heiligen Geist und von Trinken. Okay? Es war das Laubhüttenfest in Jerusalem, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und er rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Okay, das können wir alle verstehen, oder? Durst kennen wir. Aber er redet natürlich von dem Durst nach dem Leben von Gott. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren, vom inneren Menschen, wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Okay? Jesus spricht vom Heiligen Geist und er benutzt hier das Bild vom Wasser, vom lebensspendenden Wasser und er sagt, trinken, trinken. Ich finde es so faszinierend, weil das galt nicht nur für damals, das gilt für jetzt. Und wir dürfen trinken von Gott. Vielleicht klingt dir das ein bisschen mystisch, aber schau mal, wie du das in deinem Leben integrieren kannst. Wenn du stille Zeit machst, wenn du Gottes Wort liest, wenn du betest, dass du sagst, okay, da gibt es etwas, das ist vergleichbar mit Wasser, das ist lebensspendend, das ist erfrischend und ich brauche es sogar dringend. Es ist nicht nur ein Luxus, ich brauche es wirklich, sonst kann ich nicht leben. Den Heiligen Geist trinken. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber der Heilige Geist selbst muss uns das erklären, dass wir in Ruhe vor Gott sind, dass wir durchatmen, dass wir uns dem wunderbaren Gott vorstellen und Heiligen Geist und Jesus und dass wir wahrnehmen, Gott, du bist da. Du machst mich lebendig. Du gibst mir das, was ich brauche. Ich bin bedürftig. Ja, ich bin immer wieder durstig. Ich muss immer wieder trinken. So, ich muss auch immer wieder Heiligen Geist empfangen. Ich muss dem Heiligen Geist Raum machen. Wir merken, all diese Bilder haben irgendwie Grenzen. Weil wenn ich sage, Heiligen Geist empfangen, dann sagt mein Verstand, ja, aber der Heilige Geist ist doch schon in mir. Ja, das stimmt auch. Aber nochmal neu empfangen. nochmal wieder demütig bitten, Gott, ich brauche deine Hilfe. Das ist eigentlich der Punkt. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich. Ich brauche dich wie Wasser zum Leben. Heiliger Geist. Wir hatten ja Galater 5 schon aufgeschlagen und den letzten Vers, den wir gelesen hatten, Vers 25, der heißt eigentlich wörtlich, wenn wir aufgrund des Heiligen Geistes leben. Und Leben, da steht ein Begriff göttliches Leben. Nicht nur biologisch, sondern göttliches Leben auch. Dann lasst uns auch im Heiligen Geist wandeln. Okay? Wir leben durch den Heiligen Geist, als wir uns bekehrt haben und wir wiedergeboren wurden. Die Kraft Gottes hat uns zu neuen Menschen gemacht. Aber jetzt heißt es, und nun wandelt auch in ihm. Wörtlich steht da, haltet Schritt mit ihm. Haltet Schritt mit ihm. Er geht euch voran. Wandelt mit ihm, jeden Tag. Geht mit ihm, so wie er euch führt. Hört auf das, was er sagt. Genießt die Liebe Gottes und dient und gebt, wo ihr könnt. Das, was Gott euch konkret aufzeigt, das kann sehr und ist meistens sehr unspektakulär. Aber das ist das Leben im Heiligen Geist. Das ist ein Wandel im Heiligen Geist. Dazu sind wir alle berufen. Und das Schöne ist nicht nur sonntags in der Kirche, sondern jeden Tag. Jede Minute, wenn wir morgens aufwachen, danke Gott, dass du da bist. Danke Geist Gottes, dass du mir das lebendig machst. Wir wollen uns jetzt füllen lassen vom Heiligen Geist. Ich bitte das Lobpreisteam schon auf die Bühne. Und ich glaube, dass es für jeden von uns noch mehr Tiefe gibt im Wandel mit dem Heiligen Geist. Ob du 10 Jahre Christ bist oder 30 oder 50 oder erst einen Monat. Der Heilige Geist möchte uns führen und leiten, dass wir ihm immer mehr vertrauen. Der Prophet Hesekiel hat es mal in einer Vision gesehen. Woher kommt wirklich Leben, was der Mensch braucht? Vom Tempel Gottes kommt das. Und es fließt und es wird ein großer Strom. Und dann sah der Prophet Hesekiel einen Mann, der das wahrnahm und er sah, wie das Wasser fließt und es war erst wenig und es floss da raus. Und dann ging er selber in das Wasser rein und das Wasser ging ihm bis zu seinen Knöcheln. Und das steht für das Leben Gottes, für das Leben aus Gott, was lebendig macht, was kreativ macht, was heilt. Und dann ging dieser Mann tiefer rein und das Wasser ging ihm bis zu den Knöcheln. Und er ging tiefer rein, das Wasser ging ihm bis zu den Hüften. Und er ging tiefer rein und er kam mit seinen Füßen nicht mehr auf den Boden. Oh, was ist das? Das bedeutet Vertrauen, Gott vertrauen. Das bedeutet Loslassen. Das bedeutet, ich habe nicht mehr alles selbst im Griff. Das bedeutet, ich tue es nicht mehr in meiner Kraft, sondern ich schwimme im Strom des Lebens. Ich vertraue Gott und ich schwimme im Strom des Lebens. Er führt mich, er leitet mich, er wird mir alles geben, was ich brauche. Und das ist ein so schönes Bild, weil es bedeutet, wir dürfen noch wachsen im Vertrauen zu Gott. Und er wirkt an uns. Und er vertieft unser Leben mit Gott, unser Vertrautsein mit Gott und unser Hoffen auf Gott, dass er immer für uns da ist. Und unsere Sicherheit ist in Gott. Er wird uns nicht im Stich lassen. Amen. Amen.